Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und auch die Einladung, heute hier vorzutragen. Der Titel meines Vortrags lautet Potenziale und Herausforderungen der Archivierung und Sekundäranalyse qualitativer Daten. Und ich werde an einigen Punkten an das anschließen können, was die Kollegin vor mir schon gesagt hat. Und ich hoffe, Sie verzeihen auch einige Überschneidungen, die sich nicht vermeiden lassen. Ich möchte heute einerseits hier sprechen als ehemalige Mitarbeiterin des Datenarchivs Wistom in Österreich, wo ich von 2007 bis 2013 das qualitative Datenarchiv mit aufgebaut und geleitet habe. Als Archivarin habe ich gesehen, wie viele Daten sprichwörtlich in der Schublade verschwinden oder gar aufgrund fehlender Vorausschau schon kurze Zeit nach Projektabschluss verloren gehen. Gesehen, wie Forscherinnen ihre Daten dokumentieren, wenn es nicht eine entsprechende Forschungstradition gibt. Und gesehen, wie Forscherinnen an denselben Forschungseinrichtungen ahnungslos sind, dass ein Kollege oder eine Kollegin zu einer sehr ähnlichen Fragestellung arbeitet und Daten erhebt. Andererseits spreche ich als Forscherin, die selber Interviews geführt hat und von daher weiß, dass die Archivierung für Forscherinnen nicht immer ganz so einfach ist, wie es die Leitfäden der Archive bzw. Förderstellen mit Top-Down-Datenpolitiken vermitteln wollen. Nicht immer ganz so leicht, weil insbesondere das Einverständnis der Interviewpartnerinnen oftmals fehlt, beziehungsweise selbst nach Rücksprache mit den Interviewpartnerinnen nicht immer sichergestellt werden kann, dass diese etwaige Risiken abschätzen können, die mit einer Weitergabe der Daten einhergehen. Nicht leicht, weil beispielsweise lebensgeschichtliche Interviews in Summe so viele persönliche Informationen enthalten, dass selbst eine Pseudonymisierung keine Anonymität garantieren kann. Nicht leicht, weil Forscherinnen auch langfristig Verantwortung gegenüber ihren Interviewpartnerinnen übernehmen und gesellschaftliche Veränderungen dazu führen können, dass bestimmte Daten plötzlich brisant werden und Interviewpartnerinnen gefährden. Und nicht leicht, weil in der Regel auch zeitliche und finanzielle Ressourcen fehlen, um Daten für eine Archivierung und Weiterverwendung entsprechend aufzubereiten. Vor dem Hintergrund möchte ich also eingangs einen kurzen historischen Überblick geben über die Archivierung und Nachnutzung qualitativer Daten in Europa und dann von den Vorkehrungen erzählen, die am Wistom wie auch an vielen anderen internationalen Datenarchiven getroffen werden, um der Besonderheit qualitativer Daten Rechnung zu tragen. Dann möchte ich Sie zuerst auf mögliche Vorteile einer Archivierung und Nachnutzung hinweisen und abschließend auch die Hindernisse dabei umreißen. Also vieles davon haben wir eh schon auch bei der Kollegin gehört. Ich möchte auch sagen, dass ich es gut finde und als wichtige Chance erachte, dass mit dieser und ähnlichen anderen Veranstaltungen erstmals ein Dialog zwischen Archiven und Forscherinnen stattfindet. Bisher hat man als Archivarin größtenteils die undankbare Aufgabe gehabt, Forscherinnen mit der Anforderung zu konfrontieren, dass ihre Daten nach den neuesten Richtlinien der Förderstellen im Archiv zu deponieren wären. Als selbst forschende Archivarin hat das bei mir immer äußerstes Unwohlsein verursacht. Jetzt sehe ich, dass Forscherinnen die Diskurse von Fördereinrichtungen und Archiven aufgreifen und mitgestalten, was, wie und wann mit ihren Daten passieren soll. Und ich denke, nur so hat das Projekt Datenarchivierung und Nachnutzung, wenn überhaupt, dann eine Zukunft. Gut, kommen wir zu einem historischen Abriss. Ich werde es kurz halten, aber vielleicht zum Überblick auch nicht uninteressant. Die Debatte um die Archivierung und Bereitstellung qualitativer Daten hat Mitte der 90er Jahre begonnen. Bis dahin blieben Forschungsdaten zumeist im Besitz der Primärforscherinnen und waren daher auch nicht für eine Nachnutzung verfügbar. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich qualitative Datenarchivierung und Sekundärnutzung mehr in der Forschungskultur etabliert. Aus europäischer Perspektive kann die Gründung des britischen qualitativen Datenarchivs, das auch schon erwähnt worden ist, ESDS Qualidata, im Jahr 1994 als Geburtsstunde dieser Entwicklungen betrachtet werden. Daran anschließend kam es zu maßgeblichen Fortschritten bei der Archivierung qualitativer Daten, insbesondere der Akquise von Datensätzen aus der Forschungscommunity und dem starken Bemühen seitens der Archive, eine Kultur des Data Sharing zu etablieren und die Vorteile einer Nachnutzung aufzuzeigen. Erstmals wurden in diesem Zusammenhang auch methodologische Aspekte der Wiederverwendung qualitativer Daten erörtert. Okay. Ist das schnell? Okay. Okay. Diese erste Initiative stieß jedoch bald an ihre Grenzen. Die schlechte Finanzierung qualitativer Datenarchive und fehlende Kooperationen zwischen sozialwissenschaftlichen Forschungsfördereinrichtungen einerseits, Datenarchiven und einzelnen Forschungscommunities andererseits führten dazu, dass viele Bemühungen kleinerer Archive am etablierten Umgang mit Forschungsdaten zu rütteln auf dürren Boden fielen. Auf Seiten der Forscherinnen fehlen, und da spreche ich jetzt in der Gegenwart, verbreitet Kompetenzen oder zumindest eine gute Praxis hinsichtlich Datenmanagement und Datendokumentation, was selbst bei neueren Studien eine nachträgliche Archivierung in den meisten Fällen sehr schwierig macht. Außerdem arbeiten Forscherinnen mit äußerst knapp bemessenen Mitteln und unter enormem Zeitdruck und können weder die erforderliche zusätzliche Zeit erübrigen, noch die für eine Datenaufbereitung anfallenden Kosten tragen. Hinzu kommt, dass in der qualitativen Forschung nach wie vor das Leitbild der Primärdatenerhebung vorherrscht und Sekundäranalysen dementsprechend oft gar nicht angedacht werden. Die Debatte um die Archivierung und Sekundäranalyse qualitativer Daten konzentrierte sich daher lange fast ausschließlich auf den englischsprachigen Raum, wo nicht nur die Datenabgabe an Archive nach Projektende üblicher ist, sondern auch sekundäranalytisch orientierte Projekte entsprechend gefördert werden. Seit etwa 2010 hat die Thematik jedoch wieder neues Momentum gewonnen. Der bisherige Umgang mit Forschungsdaten wird aufgrund hoher Datenverluste, einmaliger Datennutzungen und einer neuen Bewegung hin zu offenerem Datenzugang in der wissenschaftlichen Forschung zunehmend in Frage gestellt. Die Initiative geht nun nicht mehr primär von Seiten der Archive aus und verbleibt in deren Umfeld, sondern wird durch die Einbindung in eine breitere Diskussion auch von Förderinstitutionen, Forschungseinrichtungen und Universitäten und nicht zuletzt der Forschungscommunity selbst getragen und weitergeführt. Ich möchte Ihnen nun kurz einen Abriss geben, wie sozusagen in einem qualitativen Datenarchiv der Umgang mit den Daten ausschaut, wie so das Prozedere ist. In eigentlich allen mir bekannten Datenarchiven gibt es sehr genaue Regelungen und formale Richtlinien für die Archivierung und Nachnutzung qualitativer Forschungsdaten. Sie wurden entwickelt, um eine möglichst sichere Handhabe des Datenmaterials zu gewährleisten und Missbrauch vorzubeugen. Im Einzelfall kann man diesen jedoch nie ganz ausschließen und die rechtliche Lage ist noch lange nicht geklärt. Um Ihnen eine Vorstellung des idealtypischen Archivierungsprozesses zu geben, möchte ich diesen in sehr verkürzter Form anhand des Datenlebenszyklus nachzeichnen. Bestenfalls wird früh im Forschungsprozess der Entschluss getroffen, die Daten nach Projektende zu archivieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit einem Archiv können schon im Forschungsverlauf Vorlagen erstellt werden, welche Kontextinformationen für das Projekt und im Detail für jedes Interview, jede Beobachtung dokumentiert werden. In der Feldphase können Einverständniserklärungen für Interviewpartnerinnen zum Einsatz kommen, die angepasst an das Sprachniveau der Interviewpartnerinnen sowohl die Verwendung, Archivierung und Nachnutzung der Daten abklären und erläutern. Im Projektteam gibt es einen Verantwortlichen für das Datenmanagement, der sicherstellt, dass alle Daten einheitlich abgespeichert und formatiert werden und alle Begleitdokumentationen vorhanden sind. Nach Projektende werden alle personenbezogenen Daten anonymisiert. Je nach Sensibilität der Daten gibt es verschiedene Anonymitätsniveaus, von der formalen Anonymisierung, bei der nur direkte Identifikatoren wie Namen und Orte ersetzt werden und die zum Teil automatisiert durchgeführt werden kann, bis zur faktischen Anonymisierung, bei der auch Informationen ersetzt oder entfernt werden, die in Kombination mit anderen Informationen Rückschlüsse auf die Befragten ermöglichen würden. Viele Archive unterstützen Datengeberinnen bei diesen Aufgaben. Datengeberinnen entscheiden in einem nächsten Schritt, ab wann und unter welchen Bedingungen und welche Daten für die wissenschaftliche Nutzung verfügbar sein sollen. Eine nicht wissenschaftliche Nutzung wird von den meisten Archiven ausgeschlossen. Zum Beispiel können Datengeberinnen eine beliebige Sperrfrist festlegen. Ob dies zum Schutz der Befragten ist oder um selbst noch mit den Daten zu arbeiten, bevor sie Dritten zugänglich gemacht werden. Weiters können die Datengeberinnen verfügen, dass eine Nachnutzung nur nach Absprache und Rücksprache mit ihnen erfolgen kann. So können Sie eine gewisse Kontrolle darüber behalten, was mit den Daten geschieht, beziehungsweise können auch Kooperationen mit Sekundärforscherinnen entstehen. Und nicht zuletzt können die Datengeberinnen auch festlegen, welche Daten überhaupt für eine Nachnutzung freigegeben werden. Möglicherweise werden nur die anonymisierten Transkripte freigegeben. In keinem Fall jedoch sind Daten direkt online abrufbar. Interessierte Nachnutzerinnen können in einem Datenkatalog eine sogenannte Metadatenrecherche durchführen. Das heißt, jeder Datensatz wird vom Archiv sowohl beschlagwortet als auch nach Wissenschaftszweigen klassifiziert. Zusätzlich werden Metadaten wie Abstract, Erhebungsmethode, Sample etc. erfasst. Die Nachnutzerinnen erlauben, sich ein Bild von dem Datensatz zu machen und die Passung für die eigene Forschung auszuloten. Besteht seitens der Nachnutzerinnen Interesse an einem Datensatz, so muss dieser beim Archiv unter Angabe der persönlichen Daten und des angestrebten Verwendungszwecks beantragt werden. In Abhängigkeit von der Zugriffsklasse wird der Datensatz aber erst übermittelt, sobald die Nachnutzerinnen eine schriftliche Nutzungsvereinbarung unterzeichnet haben. Diese beinhaltet in der Regel mehrere Punkte. Die Daten dürfen ausschließlich für das beantragte Forschungsvorhaben genutzt und müssen im Anschluss daran gelöscht werden. Es ist sicherzustellen, dass nur Projektmitarbeiterinnen Zugriff auf die Daten haben. Es dürfen keine identifizierenden Informationen publiziert oder ganze Interviews abgedruckt werden. Die Primärforscherinnen müssen in allen Veröffentlichungen, die auf den Daten basieren, zitiert werden. Diese Maßnahmen sollen gewährleisten, dass der Rahmen für eine geschützte Nutzung der Daten gegeben ist. Natürlich gibt es aber viele Unsicherheitsfaktoren, die sich durch formale Regelungen nicht aufheben lassen. So ist die schriftliche Nutzungsvereinbarung zwar rechtlich bindend, aber es liegt in der Verantwortung der Nachnutzerinnen, diese einzuhalten, und es gibt keinerlei Präzedenzfälle für den Fall einer Nichteinhaltung. Auch können selbst die Primärforscherinnen mitunter nicht alle Risiken einschätzen, die aus einer Nachnutzung resultieren können. Kommen wir nun zu den Vorteilen der Archivierung und Sekundärnutzung, und ich möchte bei den Vorteilen der Archivierung beginnen. Als allererstes natürlich gewährleisten Datenarchive die langfristige Verwahrung von Daten und schützen damit vor Schnelllebigkeit, Verlust oder Beschädigung der Daten. Daten werden professionell verwaltet und nach einheitlichen Standards dokumentiert und aufbereitet. Primär- und Sekundärforscherinnen können fachliche Unterstützung in Anspruch nehmen und für die Weitergabe der Daten stehen geeignete Rahmenbedingungen zur Verfügung. Außerdem kann eine Archivierung qualitätsfördernde Auswirkungen nach sich ziehen. Erfahrungswerte zeigen, dass sich der Blick der Primärforscherinnen für die Qualität der Daten schärft, wenn diese an dritte Forscherinnen weitergegeben werden. Und außerdem produzieren Sekundärforscherinnen durch ihre Arbeit mit den Daten einen Mehrwert, etwa durch ergänzende Erhebungen, das Erstellen neuer Kategoriensysteme, detailliertere Transkriptionen oder die grafische Darstellung von Daten. Datenarchive bemühen sich darum, Material, das aus der Wiederverwendung archivierter Daten resultiert, aufzubereiten. Und dadurch können Datenbestände wachsen und im Laufe ihres Lebenszyklus an Dichte und Qualität gewinnen. Aus einer wirtschaftlichen Perspektive und sicher einer Perspektive, die eher von den Förderstellen eingenommen wird, kann die Weitergabe von Daten für Sekundäranalysen die hohen Kosten von Datenerhebungen rechtfertigen. Aufgrund knapper werdender Mittel müssen viele Fördereinrichtungen Projektgelder kürzen und Fördertöpfe streichen. Für bestimmte Gruppen von Forscherinnen kann es daher schwer sein, geeignete Datensätze zu generieren, und der Rückgriff auf archivierte Bestände könnte für sie zu einer wichtigen Alternative zu eigenen Erhebungen werden. Und ein weiterer Punkt betrifft die Sichtbarkeit wissenschaftlicher Leistungen. Daten werden von Archiven in nationalen und internationalen Datenkatalogen beschrieben und veröffentlicht, wodurch zum einen ein Überblick über die Forschungslandschaft ermöglicht wird, aber auch die Entdeckung dieser Datenressourcen durch andere Forscherinnen. Datengeberinnen können durch eine kontinuierliche Sekundärnutzung ihrer Daten die Wertigkeit eigener Forschungen demonstrieren und ihre wissenschaftlichen Leistungen sichtbar machen. Was die Sekundärnutzung qualitativer Daten betrifft, so muss man festhalten, dass qualitative Daten inhaltlich sehr reichhaltig sind und in den meisten Fällen weitere Bereiche abdecken, als die Primärforscherinnen in ihrer Analyse berücksichtigen können. Ihr Potenzial wird oft nicht ausgeschöpft, weshalb sie für Sekundäranalysen von großem Wert sind. Ganz allgemein gesprochen ermöglicht die Sekundärnutzung, besser auf bestehendem Wissen und den Arbeiten unserer Vorgängerinnen aufzubauen und wissenschaftliche Untersuchungen davon ausgehend fortzusetzen und zu erweitern. Auch das Duplizieren von Datenerhebungen kann so effektiv vermieden werden. Weiters liegt ein klarer Vorteil der Sekundärnutzung in der Theorie- und Wissensproduktion. Durch neue theoretische oder analytische Perspektiven kann eine Vielfalt von Analysen entstehen. Daten können im Hinblick auf ursprünglich nicht bedachte Kontexte untersucht werden. Unterschiedliche Disziplinen können mit ihren jeweiligen Konzepten, Fragen und Methoden an die Daten herangehen und interdisziplinäre Vergleiche motivieren. Außerdem ermöglicht der Zugriff auf Sekundärmaterial die Zusammenführung und Verknüpfung unterschiedlicher Studien. Auch empirisch basierte Vergleichsstudien, regionale Vergleiche, Vergleiche verschiedener sozialer Gruppen, internationale und nationale Datenvergleiche, aber auch historische Vergleiche werden möglich. Neu erhobenes Datenmaterial kann mit älteren Daten verglichen werden und Replikationsstudien können auf der Basis archivierter Daten durchgeführt werden. So können Phänomene über eine längere Zeit hinweg untersucht werden. Das Timescapes-Archiv ist auch ein gutes Beispiel dafür, das schon erwähnt worden ist. Ein weiterer Vorteil der Wiederverwendung ergibt sich im Bereich der Methodenentwicklung. Anhand von Sekundäranalysen können methodische Ansätze in Frage gestellt und diskutiert werden, was zu einer Verbesserung von Methoden und der Generierung neuer Methoden führen kann. Nimmt man archiviertes Material als Ausgangsbasis für eigene Erhebungen, kann dies eine wichtige Orientierungshilfe sein für die Konkretisierung von Fragestellungen und das methodische Vorgehen. Auch in der universitären Ausbildung und Lehre können archivierte Daten herangezogen werden, um verschiedene Erhebungs- und Auswertungsverfahren besser zu veranschaulichen. Für Studierende bietet ein Datenarchiv die Möglichkeit, auf eine Sammlung hochwertiger Daten zurückzugreifen, die einen Einblick in verschiedene Themenbereiche und methodische Ansätze gewähren. Auch für kleinere Forschungsarbeiten kann auch auf archivierte Daten zurückgegriffen werden. Und schließlich liegt ein großer Vorteil der Sekundärnutzung von Daten dort, wo es um den Schutz bestimmter Populationen geht. Und zwar bieten sich Sekundäranalysen besonders dann an, wenn man den Zugang zu sehr kleinen, schwer zugänglichen, sensiblen oder zurückgezogenen Personengruppen anstrebt. Der Rückgriff auf bereits archiviertes Material kann Menschen vor oftmaligen, eventuell physisch wie psychisch belastenden Befragungen schützen und Wissen nachhaltig verfügbar halten. So ersichtlich die Vorteile auch erscheinen oder auch nicht, gibt es dennoch eine Reihe von Hindernissen, sowohl aus Sicht der Archive als auch aus Sicht der Forscherinnen, von denen ja einige auch bereits angeklungen sind. Ich möchte die meines Erachtens wichtigsten Themen noch einmal kurz herausgreifen und am Ende meiner Präsentation im Kontext der Tagung zur Diskussion stellen. Ein großes Problem, zumindest aus Sicht der Archive, ist der schlechte Zustand von Datendokumentation und Datenmanagement. Bei vielen Daten, die akquiriert werden, gestaltet sich die Aufbereitung für die Archivierung sehr aufwendig. Vielfach fehlen einzelne Datenbestände, die noch bei mittlerweile zerstreuten Projektmitarbeiterinnen gespeichert sind, und viel Material ist dadurch bereits verloren gegangen. Viel für die Primärforscherinnen selbstverständliches Kontextwissen wird nicht dokumentiert. Das heißt, Daten und Projektbeschreibungen sind oft mangelhaft und verunmöglichen in einigen Fällen sogar die Rekonstruktion des Forschungsprozesses und damit auch eine weitere Nutzung der Daten. Schwierig zu beantworten sind jedoch in erster Linie Fragen der Vertraulichkeit und des Datenschutzes. Im Mittelpunkt sozialwissenschaftlicher Untersuchungen stehen Menschen und die erhobenen Daten beinhalten daher in vielen Fällen sensible Informationen über befragte Personen, aber auch über deren persönliches Umfeld. Schon für Primärforscherinnen stellen sich oftmals Probleme, wie mit der Vertraulichkeit, die den Befragten zugesichert wurde, am besten umzugehen ist. Und diese Situation verkompliziert sich natürlich, wenn es darum geht, dass projektfremde Forscherinnen das Material verwenden. Erschwerend ist hier, dass es nicht immer üblich ist, Interviewpartnerinnen Einverständniserklärungen zur Nutzung und gegebenenfalls Weitergabe der Interviewdaten auszuhändigen. Und selbst wenn das passiert, so kann man nie mit Sicherheit wissen, ob die Befragten die mit einer Nachnutzung verbundenen Konsequenzen vollständig erfassen können. Auch einen Missbrauch Missbrauch der Daten, zum Beispiel eine Enthüllung der Identität der Befragten, kann man de facto trotz entsprechender Vorkehrungen nicht ausschließen. Erschwerend kommt hinzu, dass die rechtlichen Grundlagen in Bezug auf wissenschaftliche Forschungsdaten, deren Archivierung und wissenschaftliche Wiederverwendung nicht sehr weit gediehen ist. Allein die Datenschutzgesetze bieten Anhaltspunkte, aber keine rechtlich eindeutigen Aussagen. Je nach Forschungsprojekt stellen sich daher im Zusammenhang mit der Sekundärnutzung und Archivierung forschungsethische Fragen, deren Beantwortung sich nicht allgemeingültig und anhand formaler Maßstäbe festmachen lässt. Gerade an dieser Stelle würde es auch eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Archiven und Forschungscommunities brauchen, um Lösungen und Verfahren im Umgang mit sensiblen qualitativen Daten zu erarbeiten. Mit dem Blick auf die Sekundäranalyse qualitativer Daten werfen sich schließlich methodologische Probleme auf. In der Literatur verdichten sich diese zu drei Themenfeldern, nämlich einerseits der Frage der Passung der Daten, dann der Problematik der fehlenden Immersion ins Feld und schließlich der Problematik der Kontextgebundenheit qualitativer Daten. Ich möchte auf die drei Punkte kurz eingehen, bevor ich dann zum Ende komme. Zur Passungsproblematik. Sekundäranalysen erfolgen auf der Grundlage von Daten, die für andere Forschungszwecke erhoben wurden. Der qualitative Forschungsprozess ist in seiner Logik auf ein ganz bestimmtes Forschungsinteresse zugeschnitten. Das heißt, idealerweise fließen Datenerhebung und Datenauswertung ineinander und werden auf der Basis erster Erhebungen weitere Untersuchungsteilnehmerinnen ausgewählt, zur Verdichtung von Theorien neue Themen in das Design integriert und irrelevante Aspekte im Verlauf der Erhebung ausgeklammert. Das legt die Frage nahe, inwieweit die Daten aufgrund ihrer Spezifität überhaupt für die Beantwortung neuer Forschungsfragen geeignet sind. Der zweite Punkt betrifft die fehlende Immersion der Sekundärforscherinnen im Feld. Qualitative Forscherinnen verbringen mitunter ausgedehnte Aufenthalte im Feld und lassen sich auf intensive persönliche Begegnungen mit Forschungsteilnehmerinnen ein. Während des gesamten Projektverlaufs entsteht dabei einerseits explizierbares Wissen, das in Form von Fallbeschreibungen und Interviewprotokollen dokumentiert werden kann, andererseits implizites Wissen über Kommunikationszusammenhänge, Beziehungskonstellationen oder Handlungsabläufe. Das implizite Wissen hat eine eigene Qualität und lässt sich als solches nur schwer an dritte Personen vermitteln. Es fließt jedoch ununterbrochen in Entscheidungen im Forschungsverlauf mit ein, sowie in die Interpretationsergebnisse. Nachdem Sekundärforscherinnen die impliziten Hintergrundinformationen fehlen, folgen Kritiker, dass die Daten bei einer Wiederverwendung aus dem Kontext gerissen würden. Und der letzte Punkt betrifft die Kontextgebundenheit qualitativer Daten, der hier auch gut anschließt. Das heißt, qualitative Forschung ist in starkem Maß dem Gedanken der Kontextualität verpflichtet. Das heißt, die Rekonstruktion von Sinnen ist nur möglich, wenn die verschiedenen Kontexte berücksichtigt werden, in die Daten eingebettet sind. Das können situative Kontexte der Erhebung sein, biografische, historische, politische, institutionelle oder auch theoretische Kontexte. In der kritischen Diskussion zur Sekundäranalyse qualitativer Daten wird daher zu Recht die Frage laut, welche Auswirkungen die Kontextspezifität qualitativer Daten für eine Wiederverwendung hat und ob durch die Distanz zum Entstehungskontext nicht die Gefahr einer Missinterpretation gegeben sei. In der wissenschaftlichen Literatur zur Sekundäranalyse qualitativer Daten setzt man sich intensiv mit diesen Fragen auseinander. Wie und unter welchen Bedingungen macht eine Wiederverwendung Sinn? Welche Erhebungsmethoden sind geeignet, Material für Sekundäranalysen zu generieren? Welche Auswertungsmethoden bieten sich an? Und wie handhabt man inhaltliche und konzeptionelle Leerstellen? Und wie kann sich ein reflexiverer Umgang mit unterschiedlichen Kontexten der Verwendung und Wiederverwendung gestalten? Jedoch fehlt es an qualitativen sekundäranalytischen Studien, um die vorwiegend theoretisch geführte Diskussion um eine anwendungsorientierte Dimension zu erweitern. Schließlich wäre dort, wo Sekundäranalysen durchgeführt werden, eine Berichtlegung notwendig, die auf die Problemstellungen und Herausforderungen der Sekundäranalyse qualitativer Daten stärker eingeht und die Besonderheiten dieser methodologischen Herangehensweise explizit zum Thema macht. Das sind also in Kürze die wichtigsten Hindernisse, die es bei der Archivierung und Wiederverwendung sozialwissenschaftlicher Daten zu bedenken gilt. Ich möchte damit schließen und hoffe, dass ich Ihnen mit meiner Präsentation aus zwei unterschiedlichen Perspektiven einen guten Überblick über das Feld geben konnte. Danke.